Ihr Lieben, ich beginne mit einer Frage. Wer von euch ist regelmäßiger Leser der Herrnhuter Losungen? Viele Arme hoch. Dann wird euch bestimmt schon aufgefallen, immer wenn ihr beim Sonntag vorbeikommt, steht neben dem alt- und dem neutestamentlichen Wort noch der Wochenspruch für die kommende Woche. Frage nochmal, wer hat denn heute Morgen schon die Losung gelesen und erinnert sich noch an den aktuellen Wochenspruch? Der übrigens jedes Jahr Pfingsten derselbe ist. Norman. Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Genauso ist es. Und das steht in Sacharja 4, Vers 6. Ich tippe jetzt, klingelt es bei euch. Sacharja. Wer hat Sacharja noch nie gelesen? Testfrage. Also, wir sind ja mitten im Bibelprojekt und es ist 2 Wochen her, dass wir den ersten Teil dieses Prophetenbuches schon gelesen haben. Der zweite kommt noch, könnt ihr euch noch drauf freuen. Aber es passt wie die Faust aufs Auge. Kleiner Break. Vielleicht kennt ihr das, wenn man Dinge anpacken möchte, wichtige Sachen, die einem schon lange auf der Seele liegen. Man sagt, mein, ich weiß, das sollte ich, das müsste ich. Und dann macht man sich ans Werk und kommt nicht sehr weit. Weil plötzlich hier und da irgendwie Schwierigkeiten auftauchen, weil es nicht so wird, wie man sich's vorgestellt hat. Und man fängt an, die Lust zu verlieren, weiterzumachen und ist irgendwann frustriert. Ich glaube, dass sich der Serubabel so gefühlt hat. Den dürften jetzt die meisten von uns schon kennen. Das ist dieser Statthalter von Juda nach dem Exil. Der hat sich voller Hoffnung und voller Begeisterung mit den Rückkehrern ans Werk gemacht. Wir bauen den Tempel in Jerusalem wieder auf. Und mit diesem Schritt schnellten die Hoffnungen der Juden in die Höhe. Wenn der Tempel wieder steht, dann wird doch eine neue Zeit einbrechen. Wenn das, was alles flach liegt, wenn alles das, was zerbrochen ist, wieder aufersteht, dann ist doch Gott wieder unter uns. Dann beginnt die Heilzeit, in der Gott endlich, endlich sich vor allen Völkern als der Herrliche und Mächtige erweist. Aber bald schon merkten sie, dass es an allen Ecken und Enden fehlte. Manpower, finanzielle Mittel. Alles geriet irgendwie ins Stocken und ging nur noch schleppend voran. Und on top kam noch der Widerstand derer, die das nun gar nicht gut fanden, dass die Juden wieder zurückgekehrt waren. Weil sie sich jetzt auf einmal selbst bedroht fühlten und dachten, wenn die wieder zurückkommen, dann werden sie uns als nächstes auch wegschicken. Und die haben alles dran gesetzt, diesen Bau des Tempels zu unterbinden. Denn klar, wenn Israel den Tempel wieder baut, ist das für dieses Volk identitätsstiftend und eine große Stärke. Also haben sie fleißig den Samen der Entmutigung ausgesät. Und das sind ja die Samen, die am schnellsten wachsen. Du brauchst ganz wenig mit einer riesenhaften Wirkung. Entmutigung. Und dann kam es dann dazu, dass von den Rückkehrern so mancher dachte, naja, bei all dem, was jetzt nicht so läuft, vielleicht ist es einfach noch nicht die Zeit, den Tempel zu bauen. Ich kümmere mich erstmal um meine persönlichen Angelegenheiten. Da habe ich wenigstens festen Boden unter den Füßen. Und das ist ja ehrlich gesagt auch notwendig. Andere merkten, dass in ihren Herzen Zweifel aufkamen. Tempel aufbauen? Das wird nie was. Was ist denn schon in der letzten Zeit gelungen? Warum sollte das nun was werden? Und wieder andere waren vielleicht enttäuscht von den Führungsqualitäten von Serubabel. Sie hatten gehofft, dass er, Serubabel, vielleicht dieser Messias sei, der kommen sollte und dass er den lang ersehnten Frieden bringen möge. Aber der da oben, ehrlich, der ist viel zu zaghaft und zu zögerlich. Und selbst vor Serubabel machte diese Entmutigung nicht Halt. Was soll aus dieser Vision werden, die sein Herz gepackt hatte? War es nicht die Zeit dafür? War diese Vision vielleicht viel zu groß? Oder zumindest jetzt nicht oder nicht mit ihm umsetzbar? Und überhaupt, wie sollte es sein? So wenige Mitstreiter gegen so viele Widersacher. Wie könnte das denn gehen? Das ist nicht naheliegend. Also doch, Füße ruhig halten und auf bessere Zeiten warten. Es war wie so ein Berg, der sich vor Serubabel aufgebaut hat. Wo er nicht mehr das Gefühl hatte, ich kann weder drumherum gucken noch drüber steigen, nichts. Und die Frage für ihn war, was soll ich denn tun? Nun war er Statthalter. Das heißt, er war von Persien eingesetzt. Er hätte König Darius bitten können, schick mal ein paar Truppen rüber. Ich möchte diese Widersacher hier mal einschüchtern. Ich möchte mal deutlich eine Grenze markieren. Ich möchte ein Exempel statuieren. Ist es das, was er tun sollte? Wir merken eins, wenn wir uns die Situation hineindenken, dieser Mann braucht dringend eine Ermutigung. Er hat zu viel Entmutigung. Und der Prophet Sacharja empfängt genau für ihn eine Ermutigung. Eine ganze Vision in einer Nacht, nur für Serubabel. Die lese ich euch jetzt vor. Die steht im 4. Kapitel. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte. Ich ist in dem Fall Sacharja. Und er weckte mich wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe einen Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind. Und zwei Ölbäume dabei, einer zur rechten des Ölgefäßes, der andere zur linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf. Gnade, Gnade mit ihm. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Die Hände Serubabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Herrscharen, zu euch gesandt hat. Denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und jene sieben, die Augen des Herrn, werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Serubabels sehen. Sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm, was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Gesalbten, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Könnt ihr euch vorstellen, was er gesehen hat? Ich habe es mal aufgemalt, damit wir das alle vor Augen haben. Das ist nicht ganz so einfach. Ich hatte allerdings keinen goldenen Stift, das seht ihr ganz unschwer. Blau ist das jetzt und dann kommt noch Rot dazu. Ist egal, das soll alles Gold sein. In eurer Fantasie vergoldet das Ganze ein bisschen. Also, Sacharja sieht einen siebenarmigen goldenen Leuchter. Die Menorah, das Wahrzeichen Israels. Das war die einzige Lichtquelle, die im Tempel stand. Dieser siebenarmige Leuchter. Und dem Sacharja war klar, als er das sah, das ist dieser Leuchter aus dem Tempel und der wird niemals verlöschen. Denn natürlich wusste er, dass die Aufgabe eines Priesters ist, täglich das heilige Öl nachzufüllen, damit dieser Leuchter immer brennt vor Gott. Und alles im Tempel, das werden wir heute nicht erklären, hat eine Bedeutung. Dieser Leuchter, der steht für das Volk Israel, weil dieses Volk das Licht Gottes in die Welt trägt. Also Gott hat sich gesagt, durch dieses Volk Israel, so klein und so bedeutungslos es erscheinen mag, durch dieses Volk will ich mich aller Welt offenbaren. Die sollen sehen, dass ich der wahre und alleinige Gott bin. Darum hat Israel Gott angebetet. Darum wohnte Gott in der Mitte Israels. Darum brannte dieser Leuchter. Und zugleich macht der Leuchter deutlich, es kommt auf das Feuer an. Gut, der Leuchter trägt das Feuer. Aber was hell macht, ist das Feuer. Also das Öl, der Heilige Geist, weckt das Feuer. Nicht Israel selbst leuchtet, Gott durch dieses Volk. Und soweit hat es Sacharja auch verstanden. Dachte, okay, kenne ich, bin ja gebildet in meinem Volk, ich bin auch priesterliche Abstammung, alles okay. Jeder Jude hätte das so unterschrieben. Er hatte gesagt, der Leuchter, mein Herz geht auf. Aber nun sprengte das, was Sacharja weiter sah, das, was ihm vertraut war. Und sah er plötzlich über dem Leuchter eine goldene Schale. Und von dieser goldenen Schale, die mit Öl gefüllt war, gingen 7 kleine dünne Gießröhrchen zu jeder Flamme dieses Leuchters. Und durch diese Gießröhrchen floss das Öl bis in diese Lampen des Leuchters hinein und es brannte. Und dann sah Sacharja noch links und rechts 2 Ölbäume stehen. Das war schon interessant. Und er fragte sich, was ist das für ein Bild? Vorweggenommen, das ist so eine Art automatischer Leuchter. Also kein Priester ist da nötig. Das Öl läuft aus der Schale, kommt von dem Ölbaum, läuft aus der Schale, läuft zu dem Leuchter und es brennt. Kein menschliches Zutun, keine Anstrengung, keine Kraft, es brennt. Es ist aber, als ob Gott sagt, guck, das ist das, was ich tue. Ständig kommt von mir das Öl, das für das Licht sorgt. Ich bin derjenige, der handelt. Nicht du, Zerubabel, nicht ihr Priester, nicht Volk Israel, du, ich bin es. Zerubabel war über diese Vision sehr verwundert. Und er hat dann den Engel gefragt und erhielt zur Antwort, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Scharen. Wer bist du denn, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf, Gnade mit dir. Könnt ihr so ein bisschen spüren, wenn ihr noch die Situation von Zerubabel vor Augen habt, was das mit ihm gemacht haben wird? Was für eine Zusage das ist, was für eine Ermutigung, die Gott in ein verzagtes, resigniertes Herz reinspricht, das sich fragt, Herr, was wird mit deiner Vision? Was wird mit dem, wofür mein Herz brannte? Und jetzt merke ich, in mir wird es kühl, in mir wird es unbequem, in mir wird es eng, ich habe kein Vertrauen mehr, dass das klappt. Was macht das mit einem Herz, wenn Gott sagt, ich bin da. Nicht von dir hängt's ab, nur von mir. Gott sagt ihm das dann auch. Der Tempel wird gebaut werden. Entgegen allen Unkenrufen mögen so viele Widerstände sich auftürmen, wie sie wollen. Der Tempel wird gebaut werden. Und zwar unter deiner Leitung, Zerubabel. Wie du es begonnen hast, so wirst du es auch vollenden. Du wirst diesen Schlussstein setzen in so einem Gewölbe. Ist das der letzte Stein oben, der alles zusammenhält? Mit anderen Worten, Gott sagt, du wirst den Tempel einweihen. Du, der du jetzt resigniert bist und denkst, alles ist verloren. Ich sage dir, nein. Denn das, was sich vor dir auftürmt wie ein Riesenberg, das mache ich zur Ebene vor dir. Und sei doch nicht enttäuscht und bekümmert über diesen kleinen Anfang. Ja, seit Jahren, seit Jahrzehnten hat sich nichts bewegt. Aber das Ende wird herrlich sein. Zerubabel, du musst nicht die Widersacher bekämpfen. Du brauchst keine Streitmacht aus Persien. Mein Geist wird es vollenden. Soweit, so gut. Das könnte man auch in einer Geschichtsstunde zu biblischer Geschichte sich anschauen. Die Frage ist ja, was hat das mit uns heute zu tun? Was verbindet einen Zerubabel 520 vor Christus mit Pfingsten 2024? Da liegen ja 2500 Jahre dazwischen. Und die Antwort ist relativ einfach. Damals wie heute ist es das Öl, was eine Flamme ernährt. Damals wie heute ist es der Heilige Geist, der dein und mein Herz am Brennen erhält. Damals wie heute ist es die Verheißung Gottes, wenn du Berge vor dir siehst, über die du nicht kommst, vertraue darauf, mein Geist wird sie zu einer Ebene machen. Darum die Frage, wie kannst du ihn denn bekommen, diesen Heiligen Geist? Wie kann er in deinem Herzen, deinem Leben mehr Raum gewinnen? Drei Gedanken möchte ich dazu mit euch teilen. Und den ersten etwas entwickeln, indem wir nochmal diese Vision von dem Sacharja uns anschauen. Das Öl, das diesen Leuchter am Brennen erhielt, kam ja irgendwie von den Ölbäumen. Und Sacharja schaut dann genauer hin und was er dann sah, über dieser Schale, da hingen die Zweige des Ölbaums irgendwie so rüber. Und von jeder Seite, von jedem Zweig eines Ölbaums ging eine Röhre in die Schale rein. Und dann sah er goldenes Öl direkt aus dem Baum fließen, durch die Röhren, in die Schalen, durch die Gießröhrchen, in den Leuchter und das Feuer brannte. Und er fragte sich, interessant, wofür stehen denn jetzt die Ölbäume? Wo kommt denn das alles her? Und ich finde das so ein bisschen nett, wie das in der Vision ist. Ne? Der Engel antwortet mal mit Gegenfragen. Weißt du es nicht? Nö. Weißt du es immer noch nicht? Nö. Gott hat Humor. Aber der Engel sagt ihm dann, diese beiden Ölbäume, das sind die beiden Gesalbten, die vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Und in dem, das der Engel sagte, war dem Sacharja alles klar. Jetzt verstehe ich das. Okay, der eine Ölbaum steht für Zerubabel. Der war ein Nachkomme der Könige. Der war gesalbt mit dem Öl, wie es üblich war. Jeder König wird durch Salbung mit Öl, mit der Erfüllung, dem Heiligen Geist als Zeichen eingesetzt. Und der andere Ölbaum, das war Jeschua, der Hohepriester. Auch der wurde in sein Amt eingeführt, indem er gesalbt wurde. Das waren die beiden Gesalbten. Der eine ein Priester, der andere ein König. Und so war es in Israel ganz normal. Man hat immer Königtum und Priestertum streng auseinandergehalten. Aber wir haben ja schon mal gemerkt, in den Visionen von Sacharja beginnt es alles ganz normal und wird dann viel weiter. Und auch eine Zeit später hatte in einer weiteren Nacht Gott zu Sacharja gesprochen. Und er hat ihm gezeigt, dass der Hohepriester gekrönt wird. Der Priester wie ein König. Und Gott sprach zu ihm die Worte, du sollst zu Jeschua reden und sagen, also Jeschua, der Hohepriester, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. Wieder was Neues für Sacharja. Priester sein auf seinem Thron. Da kommt es plötzlich zusammen, was Israel bisher so säuberlich getrennt hat. Da ist eine Person sowohl Priester als auch König. Und das passiert in diesem einen Menschen, in diesem, den Sacharja als Spross kennt. Und wir wissen schon aus den letzten Wochen, wer das ist. Das ist der Messias. Das ist Jesus Christus. Das heißt, in dieser Vision macht Gott ihm klar, es wird einer kommen, der alles zusammenfügt. Jesus Christus, der auf dem Thron sitzt als König und zugleich uns vor Gott vertritt als Hohepriester. Jesus Christus ist der, der den Tempel Gottes bauen wird. Und es ist ein Tempel, der nicht aus Steinen besteht, sondern der in der Kraft des Heiligen Geistes errichtet wird. Es ist ein Tempel, der nicht nur für Israel Ort der Anbetung ist, sondern für alle Menschen, die über diesen Globus gehen. Es ist ein Tempel, der unaufhörlich wächst. Die Gemeinde Jesu und der Leib Christi auf Erden. Wir waren ja von der Frage ausgegangen, wie kannst du den Heiligen Geist bekommen? Die erste Antwort ist ganz klar, durch Jesus. Und zwar nur durch ihn. Denn in Jesus erfüllt und vollendet sich Zacharias Vision. Jesus ist der eine Gesalbte und der eine Ölbaum. Nicht mehr zwei, nur noch einer. Und von Jesus fließt der Heilige Geist hin zu dir und zu mir. Und das Ganze unaufhörlich, um dieses Bild von Zacharia zu benutzen. Ohne unser Zutun, unsere Kraftanstrengung, unser, oh, wir müssen den frei halten. Es fließt. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen und in euch bleiben bis in Ewigkeit. Derjenige, der König und Priester in einem ist. Und vielleicht verstehen wir das nun. Letzte Woche hat Tobias darüber gepredigt, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, berufen sind zu einer königlichen Priesterschaft, weil er, der beides verbindet, in uns lebt. Ist das unsere Berufung und unser Dienst, königlich vor Gott einzutreten für diese Welt. Zweiter Gedanke. Du bekommst den Heiligen Geist, indem du ihn einlädst. Also, er kommt nicht so einfach über dich. Ich habe so schon manche Gespräche geführt und ich habe manchmal das auch so gedacht schon. Ich dachte, ach Herr, wenn du willst, wenn mir dieses oder jenes geben willst, ich bin ja gar nicht dagegen. Das kannst du ja tun, wenn du möchtest. Wenn du so vor Gott trittst, wundere dich nicht, dass du nichts empfängst. Es liegt nicht an Gott. Empfangen kann nur, wer die Hände aufmacht und bittet. Und Jesus ist übrigens auch nicht gekommen in dein Leben und hat gesagt, ich drehe die Tür zu deinem Herzen mal ein, jetzt bin ich da. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und mir die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineinkommen. Der Heilige Geist ist wie Jesus. Der kommt nicht über dich. Der klopft an und wartet, bis du öffnest. Das ist wichtig, wichtig, wichtig zu unterscheiden. Weil da, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, sagt die Schrift. Das ist ein Kriterium zu unterscheiden, was kommt vom Heiligen Geist und was nicht. Alles das, wo Druck hintersteht, Eile ist, und man denkt, oh, Hilfe, ich muss reagieren. Das ist nicht vom Heiligen Geist. Denn er kommt und klopft an und wartet. Er hat die Zeit, bis du auftust. Wir haben ja auch schon vor 2 Wochen über diese eine Bibelstelle kurz nachgedacht, wo Jesus seinen Jüngern sagt, wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die nichts dagegen haben. Die prinzipiell so auch dafür sind. Nein, die ihn bitten. Ich mag diese Bibelstelle, weil das so deutlich macht, der Vater hat so richtig, entschuldigt, Bock drauf, uns den Heiligen Geist zu geben. Also bitten wir ihn doch. Übrigens auch das erste Pfingsten. Da kann man ja den Eindruck haben, boah, plötzlich das Brausen der Luft und die Feuerzungen, da ging das noch automatisch. Nee, ihr Lieben, gar nicht. Auch das kam nicht einfach so über die Jünger. Vor seiner Kreuzigung hat Jesus ganz viel über den Heiligen Geist geredet. Er hat den Jüngern, soll ich mal sagen, Geschmack bereitet. Er wollte, dass sie sagen, wow, das mit dem Geist, das ist gut, das wollen wir. Und als Jesus dann auferstanden war und ihnen dann bis zu seiner Himmelfahrt noch viele Dinge erklärt hat, hat ihnen gesagt, ihr müsst mal noch warten, haltet mal die Füße noch still, denn der Heilige Geist wird erst noch kommen. Rennt nicht gleich los, denkt nicht, ihr habt's jetzt. Der Heilige Geist soll euch erfüllen. Und dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren und die Jünger haben sich alle getroffen, waren noch ein paar mehr als die 12 und die haben miteinander Falafel gegessen, die haben gespielt, die haben gestritten, das war bestimmt echt laut in diesem Obergemach und hin und wieder werden sie auch gebetet haben. Und ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als dass sie im Gebet gesagt haben, Vater im Himmel, dein Sohn Jesus, der hat uns gesagt, du hast noch für uns diese Verheißung des Geistes. Wann ist es denn nun soweit? Heute ist schon der 3. Tag. Nun mach mal. Sie haben um den Heiligen Geist gebeten. Sie haben ihn eingeladen. Und in dieser Haltung konnten sie ihn empfangen, als er kam. Also, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du bisher es noch nie getan hast, bewusst, dann lade doch heute diesen Heiligen Geist in dein Leben ein. Er ist der Windhauch Gottes. Das steckt hinter diesem hebräischen Wort Ruach. Der Atem Gottes. Gott bewegt etwas in deinem Leben. Er ist nicht nur eine Kraft, sondern er ist eine Person, die in deinem Leben etwas bewegt und dir so nahe kommt, wie dein Atem dir nahe ist. Bitte doch, dass dieser Atem Gottes dich erfüllt. Und sicherlich gibt es ganz viele von uns, die sagen, oh, ich kenne den Heiligen Geist, bin schon gut unterwegs mit ihm. Horch doch mal dein Herz rein, ob der Heilige Geist sagt, du, ich würde mich freuen, wenn du dieses oder jenes loslassen, mir geben, beiseite legen würdest. Dann tu diesen Schritt. Lade ihn erneut ein. Herr, schick mir deinen Heiligen Geist. Lass ihn mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen durchdringen. Dir zur Ehre und mir zum Segen. Du bekommst den Heiligen Geist, indem du ihn einlädst. Und der letzte Gedanke, du gibst dem Heiligen Geist Raum, indem du aufräumst. Einfaches Beispiel. Wenn du jemanden zu Besuch erwartest, den du sehr schätzt, ich unterstelle euch mal das, was ich dann so machen würde. Also es kommt jemand zu mir, den ich mag, der ein wichtiger Mensch in meinem Leben ist, dann würde ich durch meine Wohnung gehen und würde sagen, oh nee, hier, das muss ich mal wegräumen. Dieses Papier muss in den Mülleimer. Die Küche muss ich schon einmal sauber machen. Die Spülmaschine soll einmal durchlaufen. Was muss noch? Ach, das Bad muss ich auch noch sauber machen. Ich würde meine Bude auf Vordermann bringen. Nicht, weil es mir peinlich wäre, sondern weil ich es gerne signalisieren möchte. Du bist mir willkommen. Du sollst dich bei mir wohlfühlen. Und ich wäre total glücklich, wenn du wiederkommen würdest. Nun hinkt ja jedes Beispiel ein bisschen. Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, der Heilige Geist kommt hin und wieder mal auf Besuch vorbei, sondern dass er bleibt in Ewigkeit. Aber die Frage steht trotzdem im Raum, fühlt er sich denn wohl bei dir und bei mir? Als die Menschen beim ersten Pfingstfest sahen, was geschah, dieses Laute von dem Wind in der Stadt und zusammengelaufen sind und Petrus erklärt, oh, das ist der Heilige Geist, sagten sie, was müssen wir denn tun, damit wir diesen Heiligen Geist auch willkommen heißen? Und Petrus antwortet ihnen, kehrt um. Heißt so viel, lauft doch nicht mehr vor Gott weg. Lasst euch taufen. Heißt so viel, lasst doch euren Schmutz abwaschen. Räumt euer Herz und Leben auf. Und so werdet ihr dem Heiligen Geist in euch Raum geben. Das Leben aufräumen. Ein Beispiel möchte ich nennen, es gibt wahrscheinlich hunderte, aber der Geist wird dir schon das zeigen, was für dich wichtig ist. Nochmal zurück zu dieser Zeit Zerubabels, da gab es ja noch diesen zweiten Propheten, den Haggai. Und Gott sagt dem Haggai, stell den Juden mal folgende Frage. Wer von euch ist es, der noch weiß, wie der letzte Tempel ausgesehen hat? Wer kennt die Herrlichkeit des kaputten Hauses Gottes noch? Und die Arme gingen hoch. Und wie seht ihr das Haus Gottes jetzt? Also diese 5 Fundamentblöcke, die da rumlagen. Und Gott sagt, ist es in euren Augen nicht wie nichts? Ja, ist wie nichts. Genau so. So empfinden wir es auch. Das ist doch nichts. Aber damals, die gute alte Zeit. Ich glaube, das kennen wir auch, ne? Dieses nach hinten gewandte, damals war alles besser. Also, die Jugend noch nicht, euch nehme ich mal aus. Aber wir so im Mittelalter, Richtung Rentenalter und so weiter, wir haben ja viel Zeit, auf die wir zurückschauen können. Und damals war es wirklich besser. Früher war alles besser. Früher, da war meine Hoffnung noch so viel greifbarer. Früher war mein Glaube irgendwie viel kraftvoller. Früher war in meiner Familie, in meinem Beruf alles viel konfliktfreier. Ich weiß auch nicht, was es jetzt ist. Früher, Da war mir Gottes Reden so viel vertrauter und seine Führung so viel offensichtlicher. Früher war alles besser. Und wenn man es auf die Gemeinde bezieht, Mensch, was haben wir früher alles erlebt? Welche Gebetskämpfe und Siege? Und was ist davon übrig geblieben? Die alte Zeit, die gute alte Zeit. Und jetzt? Es mag aber auch Menschen geben, für die war die alte Zeit keine gute Zeit, weil deren belastende Schatten bis heute nachwirken. Jeder von uns wird verwundet, vielfach im Leben. Keiner wird durchkommen ohne diese Schnitze in der Seele. Die Frage ist nicht, ob wir verwundet werden, sondern wie wir damit umgehen. Was tust du mit dem, was in deinem Herzen blutet? Wo du noch Lasten mitträgst? Womit du noch nicht fertig bist? Ein Reflex ist, ich hau ab, ich fliehe. Das will ich gar nicht wissen, ich gucke da gar nicht hin. Nein, oh, ich habe noch so viel zu tun, ich muss hier mich engagieren und da noch was. Ach, ich habe so viele Themen, die will ich mir auch noch reinziehen. Nein, bloß nicht das anschauen. Flucht ist ein Reflex. Flucht vor den eigenen Verwundungen. Oder bagatellisieren. Na komm, so schlimm ist doch auch nicht. Nee, wirklich. Also ich möchte darüber jetzt gar nicht weiter reden, weil ich viele kenne, die haben noch viel mehr zu tragen. Nein, ich muss das einfach mal so hinnehmen, wie es ist. Bagatellisieren von Verwundung. Es ist schon herausfordernd. Es ist auch nicht ganz einfach, mit Verwundung das zu tun, was man tun sollte, sie zu Jesus zu bringen. Weil es ja erstmal das Eingeständnis ist, Jesus, Tatsache, ich bin verwundet. Es tut mir immer noch weh. Ich komme aus meinen Gedankenkreisläufen immer noch nicht raus, weil das noch schmerzt. Die alten Vorwürfe stecken immer noch so tief in mir. Ich weiß, vor 20 Jahren habe ich 738 Mal dafür gebetet, aber irgendwann habe ich es halt aufgegeben. Und heute komme ich wieder, nach 20 Jahren. Und bring das dir. Die alte Zeit, die beschwerliche alte Zeit. Das Leben aufräumen. Das, was Haggai seinen Landsleuten sagt, ist, lass die alte Zeit los. Solange ihr nur in diesen fünf Steinen seht, das wird nie heranreichen an das, was mal war. Ich weiß schon, das werden wir nie hinkriegen. Das sieht jetzt schon so richtig krumm und schief aus. Solange ihr das noch denkt und fühlt, könnt ihr nicht empfangen, was Gott an Neuem für euch hat. Denn, das sagt Haggai, mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Verheißung Gottes im Alten Testament schon. Wie viel mehr für uns. Mein Geist soll in dir bleiben, sagt Jesus auch. Und die Herrlichkeit des Neuen, das Gott schenken wird, wird die Herrlichkeit des Alten, Vergangenen weit übersteigen. Ihr Lieben, das ist meine Verheißung für Pfingsten 2024, oder? Und zwar für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Denkt an die Vision. Gott hat uns zugesagt, wir dürfen ein Leuchtturm sein, der goldenes Licht ausstrahlt. Nicht wir sind die Leuchten, die die Welt braucht. Der Heilige Geist in uns, Jesus in uns, ist das Licht, das verändert. Pfingsten 2024. Amen. Lasst uns ein paar Augenblicke bitte still im Gebet sein und reagiert auf das, was in euch gerade ist.